Dann lasst uns doch miteinander aufstehen und noch ein Gebet auch sprechen, dass der Herr uns helfen möchte. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir heute Nachmittag auch diese Seminare haben dürfen. Wir beten für alle unsere Referentinnen und Referenten. Wir danken dir für das Fest, das wir hier feiern dürfen unter deinem Wort. Wir erleben deine Gegenwart, deine Unterweisung, deine Hilfe auch für uns in unserem Dienst, in unserem christlichen Leben. Und wir bitten dich auch ganz herzlich, steh uns bei, auch bei dem Seminar, das wir hier jetzt abhalten. Und du wirst den Hörern helfen und auch mir, alles so rüberzubringen, wie es deinem Willen und Wohlgefallen entspricht. Wir bitten dich um deine Hilfe und den Beistand des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Nehmen wir also gerne Platz. Das Seminar heißt Reformation in der Gemeinde. Und der Leitungskreis von E21 hat nun mich hier gebeten, zu diesem Thema etwas zu sagen, weniger so ein Motto oder ein Programm oder eine Empfehlung auszugeben, wie man Reformation in der Gemeinde denn machen kann, sondern weil wir auch hier in der Arche in den letzten 20 Jahren einen Weg zurückgelegt haben, der verglichen mit der Reformation Martin Luthers überhaupt nicht erwähnenswert ist. Und doch hat hier in unserer Gemeinde etwas stattgefunden, worüber wir sehr, sehr glücklich sind. Und wir das auch nur auf das Wirken Gottes zurückführen können. Will ich jetzt nicht anhand theologischer Ausarbeitungen mit euch besprechen, sondern einfach einen Erfahrungsbericht geben, wie uns das alles so widerfahren ist. Wer das noch nicht wissen sollte, weiß, dass ich damals in eine Pfingstgemeinde hineingekommen bin. Mein Vater war Baptist, meine Mutter war eine Pfingstlerin und die beiden haben dummerweise geheiratet. Und als ich dann also geboren wurde, war so eine Art Bapti-Pfingstler da zur Welt gekommen. Und aber wie das so ist, meine Mutter war eine sehr eine gottselige Frau und die liebte den Herrn zu anbeten und ihn zu preisen, auch mit ihrer Gitarre. Und sie war auch diejenige, die auch, was meine geistliche Prägung in meiner Kindheit einen ganz entscheidenden Anteil gehabt hat. Und so bin ich dann, nachdem mein Vater gestorben war und ich mich an seinem Sterbebett bekehren durfte, bin ich dann auch in die kleine Pfingstgemeinde gegangen, hier in Altona, in der Sommerhuder Straße. Das war so eine kleine Versammlung von rund 40 Menschen. Und die haben auch so Geistesgaben gepflegt, auch die Lehre von der Geistestaufe gehabt und auch Heilungen erlebt, Zungenrede. Und das hat mich alles sehr fasziniert und mich sehr bewegt und ich war voll auch darin. Allerdings hatte ich immer ein Problem, das war von Anfang an so, wir hatten einen Pastor, das war auch ein sehr hingegebener Mann, der bemühte sich immer sehr gerne um das Zungenreden, aber er bekam es nicht und konnte es nicht empfangen, während andere in der Gemeinde es empfangen hatten und dann erwarteten, dass der Pastor doch in Zungen reden müsse, sonst könne er kein richtiger Pfingstpastor sein. Da dieser liebe Bruder aber ein in meinen Augen ein Gottesmann war und auch ein tiefgläubiger Mann und auch ein starker Verkündiger war, und ich sehr viel an ihm gesehen habe, was mich auch positiv beeinflusst hat, konnte ich das nicht verstehen, dass man ihn quasi so von einigen sehr besonders Geistbegabten ihn so abstempelte. Einer sagte dann, du bist kein richtiger Pfingstler, du bist ein Baptist, du gehörst hier eigentlich nicht her. Und das hat mich dann, und er hat sich immer mehr auch dann danach ausgestreckt und konnte das nicht empfangen. Und diese Spannung war von Anfang an in meinem Herzen. Ich habe das dann irgendwie überspielt und habe gedacht, ach na ja, das ist denn wohl so, und bin der Sache nicht weiter auf den Grund gegangen. Und ich muss auch sagen, ich habe viel, viel Segen empfangen. Bin dann auch in die Bruderschaft, in die Pfingstbruderschaft eingetreten und habe da auch mit namhaften Pastoren zusammengesessen im Präsidium. Und wir haben echt auch eine starke Zeit erlebt. Aber dann passierte etwas, was mich dann immer mehr stutzig gemacht hat. Und was mich innerlich auch unruhig gemacht hat, das war, ich nenne es einfach mal so, eine charismatische Übersättigung. Visionsbücher gingen zu Dutzenden durch unsere Reihen, und ich habe sie auch verschlungen über Gemeindewachstum, Methoden, wie man das anstellen soll und darf. Und ich habe dann natürlich auch das alles versucht umzusetzen, denn wer will nicht eine lebendige Gemeinde und vor allen Dingen eine zahlenmäßig wachsende Gemeinde haben? Wer möchte nicht Erweckung haben? Und so möchte ich auch an dieser Stelle sagen, möchte niemanden belasten oder beschuldigen von denen, die diesen Weg gegangen sind. Ich bin diesen Weg auch gegangen, und wir können wirklich sagen, wir haben es ehrlich gemeint. Wir haben es aufrichtig gemeint und haben auch dann so gemeinsam gewirkt. Aber eines Tages, dann war ich so schon übersättigt, weil das, was an Prophetien und an Versprechungen und Methoden so verheißungsvoll war, das ließ sich einfach nicht so eins zu eins umsetzen. Einige waren da besser, die konnten das besser, einige nicht so gut. Und wer das nicht so gut konnte, der hatte dann natürlich auch nicht so viel Heiligen Geist. Und das ist dann schwierig für mich geworden. Ich bin dann auch in Afrika gereist, habe die großen Feldzüge einiger namhafter Evangelisten auch besucht und sie miterlebt. Eines Tages kam in unsere Versammlung dann auch ein Mann, bei dem fielen dann die Menschen so um. Es war ein starkes Phänomen. Ganz schnell 50, 100 Menschen vorne, und ehe man sich versah, lagen die alle auf der Erde. Und so ein Gottesdienst spielte sich auch in unserer Versammlung ab. Das war noch in dem Versammlungsraum in der Kieler Straße. Und die Menschen standen vorne, aber bevor dann dieses Zeichen, dieses Gebet, dass der Heilige Geist jetzt so umwerfend wirken sollte, losging, fiel schon eine Dame, eine Frau, schon viel zu früh. Und meine Frau kannte diese Schwester. Sie stammte aus unserer Gemeinde. Und die hatte schon öfter so Blutleere im Gehirn, niedrigen Blutdruck oder was weiß ich, und war schon häufiger umgefallen im Gottesdienst, und wir mussten schon mehrfach auch einen Sanitätsdienst besorgen, und sie ist ins Krankenhaus dann auch gekommen. Es ist immer gut gegangen. Nun, in diesem Fall hatte, weil meine Frau ja wusste, was die Ursache war, das war jetzt nun nicht der Heilige Geist, sondern das war eine körperliche Schwäche. Dann ist meine Frau natürlich zu dieser Schwester hingegangen, die sie kannte, um zu schauen, was ist los und vielleicht auch medizinische Hilfe zu holen. Vielleicht muss sie wieder ins Krankenhaus. Und dann hat die Frau des Evangelisten, die neben meiner Frau in der ersten Reihe stand, hat die meine Frau zurückgerissen und hat gesagt, lass die Frau in Ruhe, sie ruht im Geist. Ja, wer war meine Frau, die diesem Vollmachtswort jetzt wieder sprechen wollte? Also blieb sie artig in der Reihe und ließ die Frau liegen. Lange Rede, kurzer Sinn, sie musste dann ins Krankenhaus und ist dann 3 Tage später verstorben. Und ein paar Nächte später, weint meine Frau neben mir im Bett und sagt, ich sag, Gertrud, was ist los? Warum weinst du? Kannst du nicht schlafen? Und dann sagt sie zu mir, Wolfgang, wenn das Erweckung ist, dann will ich keine Erweckung. Das schlug wie ein Hammer bei mir ein. Und ich will die kostbare Zeit nicht damit verbringen, jetzt noch mehrere solcher Erfahrungen auch zu erzählen. Aber es gibt eine ganze Reihe mehr davon, weil ich eben auch sehr nah dran war an den Geschehnissen, die man auch für Kraftwirkungen Gottes und des Heiligen Geistes gehalten hat. Und ich dann bei mir innerlich dieser Kampf anfing, Wolfgang, irgendwann musst du jetzt ehrlich werden und du musst dich dazu stellen. Und so habe ich dann zu meiner Frau gesagt, weißt du, Gertrud, ich möchte keine Bücher mehr lesen. Ich möchte nur noch die Bibel lesen. Ich bin müde. Heilungstheologien nach der Art von Wort des Glaubens, Wohlstandsevangelium, Möglichkeitsdenken, hab einen Traum, aim it and claim it, hab eine Vision und glaub daran, laxer Umgang mit nachweislich falschen Prophetien, Manifestationsphänomene à la Toronto, Rentnerehe ohne Trauschein, liberale Haltung in Sachen Scheidung und Wiederheirat, mangelnde Unterscheidung zwischen Psychologie und biblischer Seelsorge, Selbstwert, Theologie, Gutmenschenglaube. Die Seelen möchte man therapieren, aber Sündenerkenntnis kommt dabei nicht vor. Ökumenische Sorglosigkeit, Frauenordination, ein paar Stichworte, all das hat mich umgetrieben. Und ich sagte Gertrud, ich lese kein Buch mehr, ich lese nur noch die Bibel. Und meine Frau, die schleppt 14 Tage später doch ein Buch nach Hause. Und das ist dieses Buch hier gewesen. Das heißt Spurgeon, wie ihn keiner kennt. Wir haben hier so einen christlichen Buchladen an der Holzenstraße in Hamburg. Und da stöbert meine Gertrud sehr gerne. Und dann schleppt sie dieses Buch an und ich bin richtig böse geworden. Ich sage, Gertrud, ich will keine Bücher mehr. Und ich habe dann dieses Buch auch nicht angefasst. Ich war stur. Und dann sah ich aber, wie meine Frau das Buch las. Und sie hat dann verschiedentlich Stellen markiert. Neugierig wie ich bin, was meine Frau denn da markiert, habe ich da dann doch mal geguckt. Und dann steht denn da, Arminianismus ist gegen die Schrift. Ach so, ja, Moment. Was heißt freier Wille? Es heißt besser freie Gnade. Und all solche Sachen hat sie dann so angestrichen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, was liest sie denn da? Calvinismus und Erwählung und naja. Und dann habe ich doch tatsächlich das Buch genommen und habe es gelesen. Spurgeon, wie ihn keiner kannte. Und das habe ich in die Hand genommen und nicht wieder losgelassen, bis ich es durchgelesen habe. Und dann sind da immer Verweise, so Fußnoten auf seine Predigten, die er irgendwann mal in dem Tabernakel in London gehalten hat. Und alle seine Predigten, die sind erschienen in irgendeinem amerikanischen Verlag, 3600 an der Zahl, in 63 Bänden. Ich hatte Geburtstag. Und meine Ältesten der Gemeinde fragen meine Frau, was sollen wir Wolfgang zum Geburtstag schenken? Und Gertrud kommt zu mir und sagt, du, das ist die Frage deiner Brüder. Ich sag ganz einfach, sag ihnen, sie sollen mir die 3600 Predigten von Spurgeon schenken. Und als dann der Tag meines Geburtstags kam, dann waren doch tatsächlich auch die 63 Bände da. Das sind so dicke Bände. Das ist also so ein Massiv von Büchern. Und wisst ihr, was die Brüder gemacht haben? Die haben dann ein Fischernetz, wir sind ja hier in Hamburg, ein Fischernetz genommen und haben die 63 Bände ins Fischernetz getragen und vier Älteste vorne und vier Älteste hinten und zwei oder drei noch an der Seite und haben das feierlich in den Saal reingetragen, im Gottesdienst, um mir das zu schenken. Ich konnte im Nachhinein nur sagen, sie wussten nicht, was sie tun. Sie haben etwas getan, was einige von ihnen später bitter bereut haben. Hätten wir dem bloß nicht diese Bücher geschenkt. Aber einige haben gesagt, wie gut ist das gewesen. Und dann habe ich natürlich angefangen zu lesen. Ich habe die Predigt nicht alle gelesen. Aber alleine diese Predigtserie bei der Einweihung seines Tabernakels, da ging es, der hat buchstäblich jeden Abend eine Predigt gehalten über einen anderen Punkt des Calvinismus. Das war eine Einweihungswoche und die ging thematisch über die fünf Punkte des Calvinismus. Spurgeon bezeichnete sich als Calvinist. Und das hat mich dann natürlich wirklich verändert. Und dann las ich natürlich auch die entsprechenden Bibelstellen, besonders Epheser 1, die ersten Verse, vor Grundlegung der Welt aus Gnade erwählt. Da habe ich eine Begegnung mit Gottes Wort gehabt, das werde ich nie vergessen. Da ist mir das so bewusst geworden, so ins Herz gefallen, so eine massive Botschaft, Wolfgang, dass du errettet bist. Das geht nicht auf irgendetwas zurück, was in dir ist. Das hat mit deinem sogenannten freien Willen gar nichts zu tun. Sondern ehe die Schöpfung war, ehe Berge und Meere waren, ehe irgendein Mensch war, ehe die Engel geschaffen waren, vor Grundlegung der Welt ist ein Geheimrat Gottes gewesen zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die haben einen Beschluss über mein Leben gefasst, ehe ich geboren war. Diesen Mann, diesen Wolfgang, den armen Sünder, den reservieren wir uns für den Himmel. Und diese Wahrheit ist so in mein Herz gefallen, dass ich dann niederkniete und betete und am Ende auch nicht mehr knien konnte, sondern so lang wie ich war, lag ich auf dem Teppich und habe nur geweint. Ich war überwältigt. Ich nenne das heute die Gnade meiner zweiten Bekehrung. Erfassen kann ich das nicht, erklären kann ich das nicht. Aber das hat mir eine Dimension oder die wahre Dimension der göttlichen Gnade offenbart und gezeigt, die mich bis heute nicht mehr losgelassen hat. Und das ist das, was Spurgeon ja auch in seiner Autobiografie schreibt unter der Überschrift Plädoyer für den Calvinismus. Er sagt, es ist gut, wenn junge Gläubige ihr Glaubensleben mit dem festen Vertrauen auf die großen grundlegenden Glaubenslehren beginnen, die der Herr in seinem Wort festgelegt hat. Hätte ich geglaubt, was manche predigen, dass es nur eine zeitweilige, eigentlich belanglose Errettung gebe, wäre ich dafür kaum dankbar gewesen. Aber als ich wusste, dass Gott seine Erlösten mit einer ewigen Erlösung rettet, als ich wusste, dass er ihnen eine ewige Gerechtigkeit gibt, als ich wusste, dass er sie auf ein ewiges Fundament der ewigen Liebe stellt und sie in sein ewiges Königreich bringen wird, ja, da habe ich gestaunt, dass eine solche Segnung gerade mir zuteil geworden war. Und dann führt er weiter aus und sagt, ich denke, nun werden einige Leute die Lehre vom freien Willen ins Spiel bringen. Ich kann nur sagen, dass mir die Lehre von der unumschränkten Gnade genügt. Und er schreibt weiter, an einem Wochentag saß ich abends im Haus Gottes. Ich dachte nicht sehr viel nach über das, was der Prediger sagte, denn ich glaubte es nicht. Und da kam der Gedanke zu mir, während der andere predigte, wie bin ich eigentlich ein Christ geworden? Ja, ich habe den Herrn gesucht. Aber wie bist du darauf gekommen, den Herrn zu suchen? In diesem Augenblick leuchtete die Wahrheit in mir auf. Ich hätte ihn doch nicht gesucht, wenn er nicht schon vorher meine Gedanken beeinflusst hätte, indem er mich dazu brachte, ihn zu suchen. Ach, ich betete, so dachte ich. Aber dann fragte ich mich, wie kam ich eigentlich dazu zu beten? Ich wurde durch die Heilige Schrift natürlich zum Beten ermuntert. Aber wie kam ich dazu, die Heilige Schrift zu lesen? Ich las sie. Aber was hat mich denn dazu gebracht? Und so ging es immer weiter in seinem Herzen. Und da, in einem Augenblick sah ich, dass Gott der Urgrund aller Dinge ist, dass er der Urheber meines Glaubens war. Und so öffnete sich die ganze Lehre der Gnade vor mir. Von dieser Zeit an habe ich nicht von ihr gelassen. Und ich möchte, dass dies immer mein beständiges Bekenntnis ist. Das waren dann so die Lektüre, die ich dann las, nach der Erfahrung, die ich euch ebenso erzählt habe. Aber dann fing ich an, das natürlich meiner Frau zu erzählen, meinen Ältesten zu erzählen, den Pastoren im Pfingstbund zu erzählen. Und manchmal habe ich gedacht, hätte ich das bloß nicht getan. Ich fühlte mich anfangs ganz allein. Gertrud hat nur zu mir gehalten, weil sie mich liebte. Aber nicht, weil sie das glaubte. Das Erste, was Gertrud sagt, Wolfgang, wenn du das predigst, machst du die Gemeinde kaputt. Und ich war in großen Konflikten. Und so dachte ich, es gibt niemand auf der ganzen Welt. Ich war so blöd und so dumm. Ich dachte ehrlich, diese alten Lehren von der Gnade, von der unumschränkten Gnade Gottes, die findet man nur in alten, verstaubten Büchern. Und dann habe ich gebetet, Herr, kannst du mir nicht einen Menschen schenken? Einen Lebendigen? Gibt's auf deinem Erdboden heute noch einen Lebendigen, der das glaubt und der das weiß und der das auch erfahren hat? Ich möchte einen Lebendigen haben, mit dem ich mich darüber unterhalten kann. 14 Tage später hatten wir eine Veranstaltung, das war noch drüben in dem kleinen Raum, mit Joni Eriksenthaler. Ich dachte, das ist eine normale Baptistin, so wie wir sie so kennen in unseren Breitengraden. Arminianischer Prägung. Und die Joni, die gab nur ihr Zeugnis. Ich glaube, ihr kennt ihre Geschichte. Sie hatte ja einen Badeunfall und hat sich dabei ihren Hals gebrochen und ist bis dahin querschnittgelähmt. Eine bewundernswerte Frau. Sie hatte Heilungen gesucht bei Katrin Kuhlmann und ist in Amerika kreuz und quer gefahren worden zu den Vollmachtsheilern, aber es ist nie eine Heilung an ihr geschehen. Aber sie hat ihren Glauben nicht verloren, weil sie Menschen fand, die ihr die Lehre von der Souveränität Gottes auch nahegebracht hatten. Aber das wusste ich alles nicht. Und sie erzählte in ihrem Zeugnis immer wieder von der Souveränität Gottes, von der freien Gnade, von der Erwählung. Wir fuhren sie abends in einem besonderen Mobil, Behindertenmobil, in ihr Hotel und sie sprach mit der Schwester, die sie 24 Stunden rund um die Uhr betreute, und sie redete über Jesus. Oh, ist das nicht herrlich, dass wir ein Kind Gottes sein dürfen, dass der Herr uns erwählt hat, und wie wunderbar ist das mit der Vorsehung. Ich sage, Joni, könntest du mir das alles mal ein bisschen näher erklären? Meine Ohren wurden immer länger. Und dann habe ich eine ganze Nacht zusammen mit meiner Tochter, mit Joni Eriksen Tader, hier an einem Hotel am Graumannsweg an der Alster zugebracht. Und da hatte Gott mir über den großen Teich mein Gebet erhört und mir eine Seele gesandt, einen lebendigen Menschen, mit dem ich über das alles sprechen konnte. Und sie hat mir das alles auseinandergetüftelt. Und in meinem Herzen war langsam aber sicher ein Bild, eine klare Schau von der Realität des Evangeliums, von dem, was die Bibel wirklich unter Evangelium versteht. Ich kam nach Hause, habe nur geweint, bin meiner Frau um den Hals gefallen, sie lag schon im Bett. Ich habe gesagt, Gertrud, Gott hat mir geholfen. Gertrud fing auch an zu verstehen. Und in unserer Gemeinde waren auch Wunder Gottes da. Andi, unser Jugendpastor, ich fragte ihn, Andi, was sagst du? Wolfgang sagte, schon als junger Christ habe ich mich mit diesen Fragen beschäftigt. Ich konnte nie Römer 9 verstehen. Aber ich wusste es tief in meinem Herzen. Ich sage, Andi, komm, lass uns die Bibel lesen. Dann waren einige andere Ältesten da. Denen gab ich das Buch von Arthur Pink, Die Souveränität Gottes. Für einige Leute eine Satansliteratur. Aber die haben es gelesen und gesagt, ja, Gott hat es mir auch geschenkt. Und so ist ein Wunder nach dem anderen passiert in den Herzen einer Reihe von Brüdern, nicht zuletzt auch an Christian, meinem Sohn, den habt ihr ja auch kennengelernt, arbeitet ja mit auch in dem Trägerkreis von E21. Der Junge hat gelitten unter meinen charismatischen Predigten. Der hat schweißnasse Hände bekommen. Ich weiß nicht, woher das kam. Und als er hörte, noch als Teenager, was im Herzen seines Vaters passierte, was ihn jetzt bewegte, lebte der Junge auf. Meine eigenen Kinder, die unter der Predigt von den törichten und klugen Jungfrauen saßen und sie dann diese Frage hörten, bist du bereit, wenn Jesus kommt? Hast du genug Heiligen Geist? Hat diese Teenager-Kinder in unserer Gemeinde zu schlaflosen Nächten gebracht. Sie haben Verdammnisängste gehabt. Denn welch ein Teenager kann sagen in der Weise, ich habe genug Heiligen Geist, ich bin doch noch nicht fertig, ich bin so unvollkommen, ich habe nur schlechte Gedanken. Ich bin kein vollkommener Christ, ich mache noch so viele Fehler, ich sündige noch und manchmal sind auch Lüste in mir, die Gott nicht gefallen. Wann werde ich bereit sein? Werde ich bereit sein, wenn Jesus kommt? Und dann haben sie Albträume gehabt. Und meine Frau hat dann teilweise bis tief in die Nacht an der Bettkante mit unseren Kindern gesessen und ihnen dann versucht zu erklären, worin das Heil in Jesus Christus besteht. Und das ist fantastisch zu erleben, wie jetzt die eigenen Kinder zu uns kommen und sagen, es ist auch für mich ein Wunder der Gnade, eine Hilfe, eine Antwort von Gott. Die eigenen Kinder kommen und sagen, Papa, das ist unglaublich, es ist so herrlich, dass Gott dir diese Wende in deiner lehrmäßigen Erkenntnis geschenkt hat. Jetzt ruhen wir im Evangelium und wissen, unsere Seele ist geborgen durch die bewahrende Gnade und nicht durch unseren vergeblichen Versuch, uns vor Gott wohlgefällig zu halten. Das schaffen wir nicht. Stimmt das? Ich bin ja auch an die Sterbebetten gegangen von Menschen. Teilweise an Pastoren, zu Pastorenfrauen. Die haben dann zu mir gesagt, Bruder Wegert, wie ist es denn jetzt? Ich weiß nicht, wird Gott mit mir zufrieden sein? Ich hoffe doch, ich habe getan, was ich konnte. Dann merkte ich, wie Christen Jahre, Jahrzehnte lang in einem Werkedenken verhaftet waren. Und Menschen nicht zur Ruhe kamen, obwohl sie Christen waren. Und das waren dann diese Erlebnisse, die mein Herz umgeändert haben und dann nicht zuletzt auch die Gemeinde verändert haben. Ja, wir haben dann tatsächlich viel Spannungen in der Kirche gehabt. In einem Schub waren es 50 Menschen, die die Gemeinde verlassen haben. Und ich weiß, ich habe viele Fehler dabei gemacht. Und das möchte ich auch euch bitten, wenn ihr in ähnlicher Lebens- und Dienstsituation sein solltet. Ich bin natürlich ein sehr impulsiver Mensch und wenn ich etwas erkannt habe, dann kämpfe ich dafür. Und dann bringe ich auch diese Art mit auf die Kanzel. Und ich glaube, da ist auch was Gutes dran, dass wir auch die Zuhörerschaft wissen lassen, dass wir von dem wirklich überzeugt sind, was wir predigen. Aber manchmal fließt auch viel Fleisch mit ein, viel Rechthaberei. Könnt ihr das denn nicht begreifen? Und dann versucht man es mit dem Vorschlaghammer, mit menschlicher Argumentation. Und man bleibt nicht gelassen, man bleibt nicht ruhig und nicht geduldig und wartet nicht auf das Wirken des Heiligen Geistes. Denn nur der Heilige Geist kann Menschen die Lehren von der Gnade erklären und offenbaren. Aber das Ganze führte dann dazu, dass wir dann auch aus dem Pfingstbund ausgetreten sind. Da wurde ein Vertrauensausschuss eingerichtet, vor dem ich geladen wurde. Und mir wurde die Frage gestellt, Wolfgang, glaubst du daran, einmal gerettet, immer gerettet? Meine Antwort war, Brüder, glaubt ihr denn, einmal gerettet, noch lange nicht gerettet? Was ist das für eine Errettung, die doch nicht Errettung bedeutet? Wenn das Damoklesschwert über den Christen, das Verdammnisschwert über den Christen genauso schwebt wie über den Gottlosen. Was für ein Unterschied ist zwischen einem Gotteskind und einem Weltmenschen. Dann hat sich ja mit unserer Bekehrung und unserer sogenannten Errettung noch gar nichts entschieden. Natürlich hat man uns dann unterstellt und uns auch verleumdet. Ja, Wegert, der predigt jetzt, man kann sündigen, wie man will. Man kommt sowieso in den Himmel. Einer hat sogar verbreitet, ich hätte gesagt, man könne auf dem Schoß einer Hure sitzen, das spielt alles keine Rolle. Man wird sowieso gerettet. Wir glauben nicht an billige Gnade, sondern wir glauben daran, dass die Wiedergeburt einen Menschen so machtvoll verändert, dass man das an den Früchten dieses betreffenden Menschen erkennen kann, an einem veränderten Leben. Und da, wo das nicht geschehen ist, wenn einer sagt, ja, ich bin erwählt, das ist ja schön, jetzt kann ich machen, was ich will, dann ist das eigentlich ein Ausweis dafür, dass er entweder es nicht verstanden hat oder überhaupt nicht wiedergeboren ist. Sollen wir denn in der Sünde beharren, sagt Paulus? Das sei ferne. Die Gnade ist mächtiger, das ist wahr. Aber in der Sünde beharren wollen, das ist Gotteslästerung. Und deshalb diese Schlussfolgerungen, diese falschen Schlussfolgerungen, die manche auch bezüglich des Evangeliums der Gnade ziehen, die helfen nicht weiter. Wir haben dann schwere Rückschläge auch erlebt. Wie gesagt, Menschen sind aus der Gemeinde ausgetreten. Spenden wurden weniger. Wir haben ja auch Fernsehdienste im Land hin und her gehabt. Viele haben ihre Spenden eingestellt. Sie haben auch unser kleines Missionsblatt abbestellt. Und manchmal habe ich auch schlaflose Nächte gehabt. Und wir haben geglaubt, das Werk wird untergehen. Jemand hat uns geschrieben, einer der Pastoren, Wolfgang, das kannst du nicht durchhalten. Ihr werdet untergehen. Aber Gott hat uns die Kraft gegeben, Treue und wortgebundene Auslegungspredigt haben sich ausgezahlt. Und der Satz von Mark Dever, der hat mir persönlich sehr geholfen. Der hat gesagt, richte einen soliden Dienst für Auslegungspredigten ein und sieh dann nur zu, was Gott tut. Dann wurde immer wieder argumentiert, ja, immer kommt immer dieses Wort, du bist ein Calvinist, Calvinist, Calvinist. Und meine Frau sagt dann auch immer, Wolfgang, lass doch den Calvin auch weg. Ja, natürlich können wir Calvin weglassen. Aber dann habe ich bei Luther geguckt, ne? Weil einige immer sagen, Luther wäre, das wäre ein ganz anderer. Das wäre ein ganz anderer. Dann habe ich dummerweise bei ihm den Römerbrief gefunden. Und dann finde ich die Auslegung zu Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, die nach dem Vorsatz berufen sind, alle Dinge zum Besten dienen. Und dann legt er diesen einen kleinen Satz aus über Seiten, die nach dem Vorsatz Gottes berufen sind. Und dann sagt er, an diesem Wort hängt der ganze folgende Text bis zum Ende des Kapitels. Denn er will zeigen, den Erwählten, die von Gott geliebt werden und Gott lieb haben, lässt der Geist alles zum Besten dienen, auch wenn es böse ist. Er nähert sich hier, also Paulus nähert sich hier dem Gegenstand der Prädestination und Erwählung. Ja, er beginnt von hier ab davon zu handeln. Er ist nicht so unergründlich, wie man meint, sondern vielmehr voller Süßigkeit. Also die Lehre von der Erwählung und Prädestination, sagt Luther, dieser Gegenstand ist voll Süßigkeit für die Auserwählten und die, die den Geist haben, aber über alle Maßen bitter und hart für die Klugheit des Fleisches. Und er folgt Paulus auf seiner Spur und sagt, wo sind die guten Werke? Wo ist die Freiheit des Willens? Wo der Zufall in den Dingen? So muss man offenbar predigen. Das heißt, man muss richtig predigen, sagt nicht Calvin, sagt Luther. Das heißt, man muss die Klugheit des Fleisches erdrosseln. Wenn der Apostel ihr bis hierher, also mit dem Vers 28, wenn er ihr bis hierher Hände und Füße, der Klugheit des Fleisches, Hände und Füße und Zungen abgehauen hat, so fährt er fort und erwürgt er sie hier völlig und schlägt sie tot. Denn nun sieht sie, dass sie in sich nichts ist, dass vielmehr all ihr Gott in Gott liegt. Es ist unfassbar. Habe ich gedacht, wie kommt jemand darauf, den Luther in Schutz zu nehmen vor dieser Lehre der Prädestination? Und ich habe festgestellt, dass die Rechtfertigungslehre, die Luther ja so für bedeutend hielt, dass die für ihn überhaupt gar nicht galt, ohne sie auf dem Fundament der Prädestination zu sehen. Rechtfertigungslehre ohne Prädestinationslehre hat es für Luther überhaupt nicht gegeben. Und wenn jemand von Rechtfertigungslehre spricht und Prädestination und Gnadenerwählung weglässt oder unterschlägt, der nimmt der ganzen Rechtfertigungslehre das Fundament. Und das ist dann hochinteressant und man wundert sich dann, dass dann tatsächlich Glaubensbekenntnisse der Baptisten und auch der freien evangelischen Gemeinden diese Gnadenlehren ursprünglich einmal im Wesentlichen in ihren Bekenntnissen verankert hatten. Aber heute ist das alles in Luft aufgelöst. Und deswegen glaube ich tatsächlich, Reformation tut Not. Wir müssen uns wieder mit dem beschäftigen. Wir haben da dann eine wunderbare Entwicklung nehmen dürfen. Ich muss allerdings noch sagen, da Dann kam eine zweite Welle, die uns hier fast den Boden unter den Füßen als Gemeinde gerissen hat. Das war dann das Thema der Rolle von Mann und Frau. Dann sind wir der Schrift natürlich in allen Bereichen auf den Grund gegangen und haben eine Predigtserie über 1. Timotheus gehalten. Bin heute ganz froh, dass es nicht gleich übers Fernsehen ging. Aber Gott hat das alles so gemacht. Es war genug Aufruhr hier in der eigenen Kirche. Dann sind nochmal 50 Leute von uns gegangen. Aber wir können nicht, sondern wir müssen die Dinge so sehen und wir glauben, dass das auch in der Schrift so steht. Wir haben gestern Abend von John Piper eine so ermutige Botschaft also gehört, in der er uns sagte, sind wir bereit, das Wort zu predigen? Oder wollen wir lieber Kompromisse eingehen? Und ich denke, das ist letzten Endes die Frage. Und so kann ich am Ende auch meines Vortrags, den ich sehr stümperhaft hier halte, kann ich euch nur sagen, hier vor euch steht der glücklichste Mensch auf Erden. Ja, vielleicht sagst du, du bist der glücklichste Mensch, aber gönn mir mal so diesen Satz, nicht wahr? Ja. Ich kann Gott nur preisen. Und was eben nicht eingetreten ist, ist, die Gemeinde ist nicht zusammengebrochen. Was nicht eingetreten ist, dass wir finanziell in den Ruinen getrieben worden sind. Sondern wir haben in der Kieler Straße, hat Gott uns diese wunderbaren Dinge offenbart. Dieses hier ist inzwischen die dritte Kirche, die wir seit diesem Prozess gebaut haben. Wir messen das nicht an der Größe der Räume. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass Menschen kommen und hungrig sind. Und auch diese große Kirche fängt an, Sonntag für Sonntag sich mehr und mehr zu füllen. Und wir sagen, am Ausgang sagen Menschen, ist das ein Geschenk? Ist das wunderbar? Wir fühlen uns geborgen in der Gnade Gottes, unseres Herrn. Das Evangelium bleibt Evangelium. Und so möchte ich uns allen Mut machen. Lass uns nicht danach gieren, all die verschiedenen Abwandlungen des Evangeliums ihnen nachzulaufen. Oh, da gibt es so viele Sorten von Evangelium. Sondern lass uns bei dem einen bleiben, was uns die Schrift offenbart. Das ist Kampf, das ist Schwierigkeit, das ist Rückschlag, das bedeutet auch manchmal finanziellen Verlust und bedeutet manchmal auch schlaflose Nächte, aber letzten Endes dürfen wir erleben, dass der lebendige Gott sich zu dem stellt, was er gesagt, geschrieben und verheißen hat in Jesu Namen. Glaubt ihr das? Und so habe ich euch ein klein wenig erzählt von dem, was in unserer Gemeinde vor sich gegangen ist. Wir sagen das in aller Demut. Ich möchte auch im Nachhinein sagen, ich möchte niemanden beschuldigen von irgendwelchen Brüdern oder Schwestern drinnen und draußen. Ihr Lieben, ich glaube an die Vorsehung Gottes, dass es auch Konflikte gegeben hat und manchmal auch Streit und Schwierigkeiten. Das war bei Luther in der großen Reformation auch nicht anders. Wir handeln nicht aus irgendeinem Frust oder aus Verletzung, sondern wir wissen, Gott hat das alles so geordnet und Menschen auch so eingestellt und Herzen so entwickelt, dass sich diese Konstellationen ergeben mussten, aus der heraus dann das geworden ist, was es heute durch seine Gnade sein darf. Und so preisen wir den Herrn für seine wunderbare Vorsehung, dass wir auch als Arche ein kleiner Teil von E21 sein dürfen. Wir werden manchmal noch beäugt. Ne? Mir geht es manchmal so ein bisschen wie dem Apostel Paulus, dem Saulus, als der sich bekehrte und dann in die Gemeinde kam, dann wollte man ihn auch nicht so richtig aufnehmen. Und wir sind dann auch als Gemeinde dann auch von manchen so hinterfragt von, ja, na, seid ihr nicht noch Charismatiker? Seid ihr nicht noch Pfingstler? Doch, ihr Lieben, das möchte ich auch zum Schluss sagen. Wir glauben selbstverständlich an das aktive Wirken des Heiligen Geistes auch in unserer Zeit. Und wir glauben daran, dass Gott auch Wunder tut und dass Gott auch Heilungen schenkt und dass er geistliche Gaben schenkt. Aber das nicht durch die Kraft unserer Manipulation, sondern durch die Kraft seiner unabhängigen Souveränität. Er heilt, wen er will, er rettet, wen er will, er begnadet, wen er will und er schenkt auch die Gaben des Heiligen Geistes, wem er will. Es gibt kein Rezept und keine Gleichung, nach der wir Dinge von Gott bekommen, sondern er ist der Herr und alles kommt von ihm nach seinem heiligen Willen und Wohlgefallen. In Jesu Namen. Amen. Wir haben noch 10 Minuten Zeit. Sollte jemand, ich sehe das an euren Gesichtern, dass einige sehr aufgewühlt sind. Wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne noch eine Frage stellen.
Also lieben Dank erstmal für den Vortrag und für das Augenöffnen. Und hast aber so viel erzählt, wo es den Pfingstlern so mangelte und wo sie ihre Nische hatten und anderes übersehen haben. Und ich würde jetzt dich einfach bitten, zu erzählen, wo es vielleicht den Gemeinden, die so sonst gesetzt sind und so ganz recht treu sind, wo es denen vielleicht mangelt, damit wir auch diese Fülle dieses ganzen Evangeliums mal mitnehmen.
Ja. Erfahrungsbericht heißt natürlich, ich soll darüber berichten, was ich erfahren habe. Ich bin nun die ganzen Jahre, ich kenne keine andere Gemeinde. Ich bin 1959 in diese Gemeinde gekommen, damals wie gesagt in der Solmuder Straße, und habe diese Gemeinde nur gekannt. Ich bin zwar im Reisedienst gewesen, habe verschiedene Gemeinden auch kennengelernt, auch unterschiedlicher Art und Prägung, aber dann muss ich einfach ein Stück weit passen. Ich kann schlecht jetzt Rat geben, wie es Gemeinden geht oder was da geschehen könnte oder sollte, die am anderen Ende des ganzen Spektrums stehen, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn ich einen Satz dazu sage, das ist dann nicht, was ich dann sage, sondern ich unterstreiche, was John Piper gestern gesagt hat, was mich enorm fasziniert hat und worin ich auch dann dieses lebendige, geisterfüllte Wesen wiedergefunden habe, ist, dass John Piper gestern Abend sagte, wenn du eine Predigt hältst, an der Schrift entlang, Vers für Vers, Wort für Wort, und das alles auseinanderbröselst und das erklärst und exegetisch arbeitest, expository preaching, wenn du das alles machst, dann ist etwas ganz, ganz wichtig, könnt ihr euch noch erinnern, was er gesagt hat, dass ihr das Ganze als eine Herausforderung zum Lobpreis erkennt. Ich glaube, und das ist auch, was Spurgeon uns lehrt. Spurgeon war ein Feind, auf der Kanzel Vorlesungen zu halten. Und wenn jemand meint, Auslegungspredigt sei, man muss unterscheiden zwischen Vorlesungssaal und zwischen Gemeinde als Zuhörerschaft. Im Vorlesungssaal, da muss der Professor Theologie lehren und da muss er auch Hebräisch und Griechisch dabei haben. Aber wenn ein Prediger, ein Pastor einer Gemeinde das Wort Gottes predigt, dann darf und soll er das in einer lebendigen Weise machen, dass sein Herz über dem Text, den er behandelt, jubelt. Wie war sein englisches Wort? Exaltation. In Preaching, nicht wahr? Herolden und Verkündigen. Und ich glaube, das ist es, was ich glaube, was völlig verkehrt ist, wenn Gemeinden bei den Nebensachen anfangen zu reformieren. Einige sagen, jetzt müssen wir aber dringend ein Schlagzeug haben, dann kommt die Erweckung. Und andere sagen, nun muss das Ding aber mal weg, dann kommt die Erweckung, nicht wahr? Wir fangen bei Stilfragen und Geschmacksfragen an. Ne? Jemand hat mal gesagt, nein, also als wir hier die Stühle aufstellten, das ist unmöglich, dass ihr zwei Gänge habt, ihr müsst einen Mittelgang machen, der Herr muss da durch. Nicht? Das ist alles solche Geschichten. Sondern ich glaube, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, und da spreche ich jetzt aber nicht von mir, doch, das darf ich auch von mir selber sagen, das ist eine Leidenschaft, das ist ein Stück dessen, was wir auch hier in der Arche erlebt haben, was die Freude an der Heiligen Schrift aufkommen lässt, dass wir am Text predigen, am Text bleiben, den Text sprechen lassen, nicht unsere Storys, nicht unsere Witze und alles dieses an. Das hat mir gestern so aus dem Herzen gesprochen. Ich habe gedacht, wenn das, was Piper gestern Abend gesagt hat, alle Pastoren in ganz Deutschland machen würden, wäre die Reformation größer als zu Luthers Zeiten. Das ist, glaube ich, das, was ein ganz großes Geheimnis ist, wenn keine Leidenschaft über dem Wort Gottes ist. Keine Freude, kein Jubel, keine Anbetung. Und die Gemeinde merkt, dass der Pastor lichterloh brennt über dem, was er da gefunden hat in der Heiligen Schrift und was er da mitteilt. Ich glaube, die Erweckung fängt durch die Weitergabe des Wortes Gottes an. Und dadurch entsteht die Anbetung. So, da war noch jemand. Ja, ich glaube, und dieser Bruder war zuerst da.
Ja, hallo, mein Name ist Reinhard Jarka. Ich möchte mich mal hier outen. Ich bin Ältester in einer charismatischen Gemeinde, ja, komme aus einer evangelischen Landeskirche und ich wollte dir eigentlich auch noch mal so ein bisschen Feedback geben. Also du bist so im charismatischen Bereich doch immer noch eine sehr, sehr respektable Größe mit diesem Calvinismus. Das haben die Leute gar nicht so richtig wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe ganz große Nöte im charismatischen Bereich, also was du angesprochen hast, das habe ich auch erlebt. Ich war mal bei Charles Nedifen, so ein schwarzer Wunderheiler, und habe gedacht, ich bin selber Arzt, habe jetzt gedacht, jetzt siehst du die allerersten Wunderheilungen vor dir und nur Manipulation. Bin dann hin zu den Kranken, habe gefragt, geht's dir besser? Nein, der hat mir meinen Verband abgenommen, ich habe noch Schmerz und so weiter und so fort. Habe dann gesehen, dass du das Gleiche geschrieben hast. Ich dachte, Mensch, der Mann ist in Ordnung. Jedenfalls, was ich sagen wollte, es gibt ganz große Nöte in der charismatischen Gemeinde. Die Orientierung ist weg. Ich würde fast sagen, die charismatische Bewegung ist am Ende. Ja, ich bin immer sehr im Internet diszipliniert worden von calvinistisch orientierten Internetfreunden, mit denen ich mich immer auseinandergesetzt habe. Aber an denen bin ich geschult worden, weil ich habe nämlich genau das, was die den Charismatikern vorgeworfen haben, auch dann gesehen, dass es so ist. Insofern, was ich jetzt nochmal, ich neige immer dazu, ein bisschen auszuführen, was ich aber jetzt gerne nochmal sagen möchte, ich denke, du hast eine Aufgabe auch, da eine Führung zu geben im charismatischen Bereich oder eine Leitung zu geben, eine Orientierung zu geben, wie kommen wir da raus, wie kommen wir hin in eine ganz gesunde Gemeinde, auch mit all diesen Grundlagen der reformatorischen Theologie, die sind nicht meiner Meinung nach so weit, dass die schon hier gleich mitmachen können bei Evangelium 21. Aber diesen Weg, den ihr gegangen seid, denke ich, wenn wir da Hilfen anbieten für viele Charismatiker, die sind reif. Die sind absolut reif davon. Die haben genug von diesen ganzen Prophetien. In den nächsten 10 Jahren wird es riesige Erweckungen geben. All das, was du auch kennst. Ja? Die Zeit ist vorbei. Die gehen alle, die Jugend, scharenweise dem Emerging Church Leuten Transformation auf dem Leim. Ich denke, da hast du eine Aufgabe.
Vielen herzlichen Dank für dieses Vertrauen. Aber wir wollen einfach weiter unseren Dienst tun, so gut wie wir können, die Bibel predigen, das Wort predigen und vielleicht erleben das auch immer mehr Menschen. Ja, ihr dürft dafür auch beten. Gott helfe uns dazu. Ja, da war noch eine Frage. Ja, das Beste ist, wenn ihr nach vorne kommt schnell, dann braucht unser Bruder Joe nicht so weit laufen mit dem Mikrofon.
Ich fand das sehr interessant, deinen Bericht, und sehr bewegend. Für mich ist immer wieder, ich stolpere immer wieder auf diese Texte aus Hebräer 6 oder Hebräer 10 und komme da nicht wirklich weiter in der Frage, können Christen verloren gehen? Gibt es die Möglichkeit, dass, sagen wir so wie ich das bis jetzt so verstanden habe, wenn man in Sünde verharrt und einfach das Rufen des Geistes nicht einfach immer wieder zudeckt, dass man dann irgendwann selbst sich abkehrt von Gott, weil man ihn nicht mehr lebt, nicht mehr mag, nicht mehr liebt. Aber ganz zufrieden macht mich das auch nicht. Ich möchte gerne hören, wie du das verstehst, wie du die einordnest. Denn wenn es so heißt, es ist nur eine rhetorische Text, ist mir auch zu wenig. Ja.
Ja. Also hör mal, das können wir ganz einfach machen. Wenn ich mich erinnere, habt ihr mein kleines Buch mit bei der Anmeldung bekommen? Müsstest du bekommen haben. Da ist es drin. Da sind 2 oder 3 Kapitel genau über dieses Thema und die auch nicht zuletzt diese Texte, die du angeführt hast, auch behandelt worden sind. Ja, so dass wir das jetzt, und das sage ich auch allen anderen, die gleiche Frage haben. Das ist es. So, da war noch jemand. Da.
Entschuldige mich, ich bin ein dummer Holländer und spreche nicht so gut Deutsch. Aber ich habe gehört von Christian, deinem Sohn,
ja,
und jeden Mittag noch einmal, das hat mich sehr verwundert, dass sie entdeckt haben, es ist nicht die freie Wille der Menschen, aber Gottes Souveränität.
Ja.
Das ist das Herz von Gottes Wort,
ja,
seine freie Gnade. Aber das hören wir in Holland mit 500.000 noch jeden Sonntag. Und da ist mit den Trennungen in die Kirche doch ein deutsche Bekenntnis, die uns in unserer modernen Zeit zusammenhält. Und da spreche ich nicht, dass wir das besser wissen. Es ist nur Gottes Gnade. Ich habe das erkannt und glaubt auch von dir, von ganzer Herzen. Aber es geht auch nu über die Erwachsenentaufe oder die Kindertaufe. Want in die Bruder, in die Altvader in Holland, haben auch Bunyan erkend als eine Bruder. Dus dat blijft zusammen. Aber dat is toch die Heidelberger Katechismus. Die spricht von die einige Trost in Leben und Sterben. Und es verwundert uns so sehr, dass das in Deutschland nicht mehr gibt. Warum is dat?
Ich muss gestehen, ich habe das nicht ganz verstanden. Ach so, ja, Sie, na, deswegen sind wir ja hier zusammen.
Ja, Sie lernen auch. Ich sage das wie ein Holländer. Calvin war die beste Lehrling von Luther.
Ja.
Was Luther gelernt hat, finde ich 4 solas. Hat Calvin gut aufgeschrieben.
Hat er doch.
Ja, doch.
Ja,
dus dat stimmt ganz überein.
Ja.
Und wenn ich das in Deutschland sage, dann sagen sie nein, nein, nein.
Ja, ja, das ist doch die Frage. Deswegen sind wir hier.
Ja.
Dass das wieder richtig auf den Leuchter kommt.
Dass das Evangelium das 21
Evangelium das 21, genau.
Und dann muss ich doch pleiten, fragen. Lesen Sie doch die Heidelberger Katechismus. Das ist eine deutsche Bekenntnis,
ja,
kein holländische.
Sehr gut. Ja.
Dann müssen Sie dann wie die Gemeinde bauen.
Sehr gut. Das ist ja wahr. Das ist ja wahr. Es gibt ja Schriften in Deutschland. Heidelberger Katechismus zum Beispiel. Ne? Und stimmen wir mit unserem Bruder voll und ganz überein. Die Holländer, die haben da uns eine ganze Menge voraus.
Also ich bin Pastor einer jungen Gemeinde und viele junge Menschen kommen zu mir und fragen mich, wo sie denn, auf welches theologische Seminar sie denn gehen sollen.
Ja.
Ich würde dich gern fragen oder bitten, dass du mal so deine Top 3 oder so uns nennen könntest.
Ja, da kann ich nur Folgendes sagen, das ist auch eine Führung Gottes. Der Herr hat uns mit einer Bewegung in den USA zusammengeführt, Sovereign Grace Ministries. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt. Das ist eine Bewegung, die zusammen mit der Gospel Coalition wirkt in den USA. Der C.J. Mahaney als Leiter dieser Bewegung, der ist auch Teilhaber und Mitbegründer der großen Together for the Gospel Konferenz. Und mit dieser Bewegung sind wir sehr befreundet. Und die haben ein wunderbares Pastors College, auf das wir unseren Nachwuchs schicken. In Deutschland kennen wir uns nicht so aus. Ich danke euch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, für das Interesse. Der Herr möge euch weiter segnen auf dieser Konferenz. Dankeschön. Dankeschön.